Wie viele Stämme gibt es? Israel, wie viele Stämme Israel gibt es? 12. Jetzt haben wir gelesen, jetzt sind 12 gezählt worden. Und von 12 haben wir etwas über 600.000 Personen. Und dann wird uns davon berichtet, dass Levi noch gezählt wird. Wie geht das denn jetzt? Josefs Sohn zwei. Wer denn? Ephraim und Manasse. Warum gibt es denn 12 Stämme? 12 Söhne Jakobs. Ja. Wie viele Söhne hatte Jakob? Nein, 14. Jakob hatte 14 Söhne. Warum erst 12, dann 14? Was soll das jetzt? Und da sind aber nur 13 Stämme unterwegs. Also, wie kriegen wir das jetzt zusammen? Ja, das ist genau die richtige Antwort, Hartmut. Manasse und Ephraim, die Söhne Josefs, hat er adoptiert. Als die zu Jakob geführt worden sind, hat er etwas gemacht, er hat sie sich auf den Schoß gesetzt und das ist ein Zeichen für Adoption, so wie es dort beschrieben wird. Deswegen werden sie auch mit hineingenommen in das Erbe. Also, die Söhne Jakobs sind immer wieder geärgert worden, erst durch den vorlauten Josef mit seinem Mantel und mit seinen Träumen und dann ärgert der Jakob die anderen nochmal, weil er noch jemanden zum Erbe hinzufügt. Ja? Und so kommen Josefs Söhne, Ephraim und Manasse, mit hinein in das Erbe und deswegen haben wir 13 Stämme. Die werden interessanterweise manchmal mitgezählt und manchmal nicht mitgezählt. Je nachdem, wo ihr schaut, habt ihr sie drinne als Ephraim Manasse. Manchmal habt ihr sie auch drinne nur als Sohn, als Josef. Es gibt dann noch später, ist dann Juda steht für das Südreich und Ephraim steht für das Nordreich. Also Ephraim bekommt einen besonderen Segen, wird auch vorangestellt. Und dann finden wir noch was sehr Eigenartiges. Im Buch der Offenbarung gibt es nochmal eine Zählung mit den 144.000. 12 mal 12. Und bei diesen 12 taucht der Levi wieder auf. Und sind trotzdem 12. Da fällt Dan raus. Der Stamm Dan fällt im Buch der Offenbarung raus. Und das ist nochmal eine Geschichte für sich, warum er da rausfällt. Aber nur vollständigkeitshalber. Also wir finden unterschiedliche Stammeszählungen. Grundsätzlich ist es so, Jakob hatte 12 leibliche Söhne. Und das sind die Väter von den Stämmen. Dann passiert es eben, dass Josef das ganze Volk rettet, oder die ganze Familie rettet. Und in Ägypten adoptiert Jakob nach dieser langen Trennung, wo er den Josef wiederfindet, den Totgeglaubten, adoptierte die beiden Söhne Ephraim und Manasse. Und damit, mit dieser Adoption, sind sie dann voll aufgenommen in die Rangfolge ihrer Onkel. Und daraus werden zwei Stämme, Ephraim und Manasse. Sie sind auch voll mit ins Erbe hineingenommen worden und werden dann ab dem Moment auch gleichwertig und gleichberechtigt behandelt. Wir lesen nachher nochmal was von einem halben Stamm Manasse, aber das bezieht sich nur darauf, da kommen wir später auch nochmal zu, dass ein Stamm im die eine Hälfte im Ostjordanland bleibt und die andere Hälfte mit in das Land an sich hineinzieht. Ja? Dieser Halbstamm meint immer nur entweder der Teil, der im Ostjordanland geblieben ist oder der Teil, der mit nach Israel ins Land an sich hineingezogen ist. Soweit geklärt? Gut. Gott sagt dann im zweiten Kapitel, könnt ihr das mal bitte durchreichen? Im zweiten Kapitel haben wir dann das, was hier nochmal angesprochen worden ist, schon im ersten Kapitel, wird dann weitergeführt. Und der Herr redete mit Mose und Aaron und sprach, die Israeliten sollen um die Stiftshütte her sich lagern, an jeder bei seinem Banner und Zeichen nach ihren Sippen. Und dann spricht er davon, noch Osten hin soll das Banner des Lagers Juda mit seinen Heerscharen sein. Dann Issachar soll dazukommen und Sebulon. Nach Süden hin soll das Banner des Lagers Rubens sein mit seinen Heerscharen. Neben Ruben kommt dann Simeon als Stamm noch dazu und Stamm Gad. Und dann wird auch gleich festgelegt, dass sie die Zweiten sind beim Auszug, während die erste Gruppe vorweggeht, dann kommt die zweite Gruppe und dann kommt die ganze Stiftshütte mit dem Lager der Leviten. Und nach Westen hin, dann soll Ephraim sein mit seinen Heerscharen. Dazu dann Manasse und Benjamin. Und nach Norden hin soll dann Dan sein und Asser. Und dazu dann Naphtali. So ist dann die Einteilung, die Gott vorgibt. Wo er sagt, wenn ihr euch lagert, dann lagert euch bitte so. Und wenn ihr loszieht, dann zieht bitte in der Reihenfolge los, die ich jetzt gesagt habe. Das heißt, wir bekommen eine Lagerordnung und wir bekommen eine Reiseordnung. Ja? Gott möchte, dass das Ganze geordnet abgeht. Wir haben die Stiftshütte in der Mitte, das Zelt der Begegnung in der Mitte. Und darum sollen sich die Leviten lagern, mit Aaron und Mose direkt vor der Tür der Stiftshütte nach Osten hin, weil Aaron und sein Geschlecht, das sind die Priester, die haben Acht auf den Eingang und die sollen eben auch die Mittler sein. Und dann die anderen Leviten, Clans, lagern sich drumherum, auch nach einer festen Ordnung. Und dann haben wir eben jeweils drei Stämme zusammen in eine Stammesgruppe, die in alle vier Richtungen sich um das Zelt lagert. Das Zelt der Begegnung in der Mitte und darum das Volk in einer Ordnung. Es ist kein wildes Durcheinander, es ist kein Drunter und Drüber, sondern nach einer festen Ordnung. Nach einer festen Ordnung soll gelagert werden. Und nach einer festen Ordnung soll aufgebrochen werden. Erst Juda mit seiner Heerschar und dann eben Ruben. Dann haben wir die Stiftshütte, dann kommt Ephraim und dann Dan mit seinen Gefolgsleuten. In einer festen Ordnung unterwegs sein, in einer festen Ordnung ankommen und sich niederlassen. Was hat das für Vorteile? Es gibt keine Ellenbogenrangeleien. Lass mich vor, ich will Erster sein. Ja, kennt ihr Schulausflug? Vielleicht könnt ihr das selbst dran erinnern, Klassenausflug. Wer bekommt die Rücksitzbank im Bus? Denn das ist das Coolste, da zu sein. Oder wer darf ganz vorne sitzen? Wer ist als Erstes beim Ticketschalter, das als Erstes rein darf? Die besten Plätze? Nein, sowas gibt es nicht. Sondern es ist eine Ordnung. Und in dieser Gelassenheit, die diese Ordnung schenkt, darf man seinen Platz einnehmen und darf reisen, unterwegs sein, beziehungsweise ankommen. Dein Platz, dein Campingplatz ist reserviert. Du musst kein aktives Anstehen praktizieren. Gott hat einen Platz für dich. Gott hat auch einen Platz für dich auf der Reise. Er hat einen Platz für dich. Und wir müssen uns da nicht drum raufen, drum ringen, drum kämpfen, sondern es ist in einer guten Ordnung und aus dieser guten Ordnung kommt eine Gelassenheit. Eine Gelassenheit um einen Lagerplatz und eine Gelassenheit um einen Reiseplatz. Wir dürfen gelassen unterwegs sein, weil Gott für uns sorgt. Was für einen Vorteil hat so eine Ordnung auch noch? Sind Oh, war ja immer die gleichen Nachbarn. Eieieiei. Okay, aber ich kann Kinder einfach laufen lassen. Man findet sich wirklich zurecht, ja? Und damit kommt eine Sicherheit. Ja? Mit dieser Ordnung, mit dem, dass mir ein Platz zugestanden ist, dass ich mich zurechtfinden werde, denn ich werde ja in ein neues Gebiet kommen und trotzdem, dass ich in ein neues Gebiet komme, auf neuen Wegen bin, bekomme ich trotzdem durch diese Ordnung eine Sicherheit geschenkt. Denn was bedeutet das? Es richtet sich alles nach der Mitte aus. Es ist nach der Mitte hin ausgerichtet. Und die Mitte ist Gott. Das ist zugleich auch die Erlebnispädagogik Gottes. Bitte begreif, dass du auf eine Mitte hingeordnet bist und die Mitte bin ich. Bitte begreif auch, dass die Ordnung aus der Mitte entspringt und dass es sich von der Mitte her ordnet. Es ordnet sich nicht von außen her, sondern aus der Mitte heraus ordnet sich mein Leben. Nicht die Umstände ordnen mein Leben. Verfallt bitte nicht dieser Lüge, dass ihr den Umständen unterworfen seid. Ihr seid nicht den Umständen, sie beeinflussen euch, keine Frage. Ja? Aber ihr seid den nicht Unterworfenen. Die bestimmen nicht, wie sich euer Leben ordnet, sondern euer Leben ordnet sich aus der Mitte her, wo Gott sagt, die Mitte bin ich. Dort, wo du mir begegnest, wo ich dir begegne, wo wir zusammenkommen, daraus ordnet sich dein Leben. Und mit dieser guten Lebensordnung darfst du lagern und darfst du unterwegs sein. Mit dieser guten Lebensordnung darfst du erleben, wie dein Leben auch aufblüht und wie deinem Leben auch Sicherheit gegeben wird. Und es ist tatsächlich so, ein Fünfjähriges, was sich vielleicht im Spielen so verrannt hat, weil es irgendeinem Kamel hinterhergelaufen ist oder irgendeinem kleinen Fohlen, Eselsfohlen hinterhergelaufen ist und dann auf einmal orientierungslos da ist, das braucht nur zur Mitte hinzukommen. Und alles ist auf die Mitte hin ausgerichtet. Und es braucht nur von der Mitte her zu schauen, boah, ich weiß, ich gehöre zu Ephraim, jetzt komme ich zu der Mitte, oh, wo ist der Eingang? Der Eingang ist da, ich bin genau auf der anderen Seite vom Eingang und dann brauche ich nur gerade zurückgehen und wow, ich komme nach Hause. Selbst ein Fünfjähriges kann das begreifen. Oder wenn ich auf der Reise ein bisschen viel mit Heuschrecken gespielt habe, wie das Kinder so machen mal, ein bisschen ins Hintertreffen gekommen bin, man braucht nur ein bisschen Gas geben und kommt vorbei, ah, hier ist die Mitte, ich muss noch ein bisschen weiter nach vorne. Oder ich muss mich ein bisschen zurückfallen lassen. Und dann komme ich wieder bei meinen Eltern an. Dann komme ich wieder an den Platz an, wenn ich mal die Orientierung verloren habe, wenn ich mal die Sachen aus dem Blick verloren habe. Mit dieser Ordnung finde ich wieder meinen Platz im Leben. Die gute Ordnung Gottes, die uns einen Platz schenkt, wo wir hinkommen, wo wir sein dürfen und wo wir auch wieder hinfinden. Egal, ob wir lagern oder unterwegs sind, auf der Reise mit Gott im Leben. Wie ihr seht, auch wie ich es hier gezeichnet habe, manche Ausleger gehen so weit, dass sie sagen, das ist eine Kreuzform und in dieser Kreuzform der Ansiedlung deutet es schon auf Jesus hin. Ja, kann man so sehen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das Lager kreuzförmig war. Ich weiß nur, dass es gut geordnet war. Vers 2 im zweiten Kapitel. Die Israeliten sollen um die Stiftshütte her sich lagern, an jeder bei seinem Banner und Zeichen nach ihren Sippen. Wir haben draußen so eine tolle Faltkarte, die 12 Stämme Israels. Und ihr seht, da sind ein paar Abbildungen drauf. Jeder Stamm hatte sein eigenes Stammeswappen. Ja? Manchmal gibt es auch zwei unterschiedliche, die werden je nach Zeit und Verfassung des Stammes auch unterschiedlich verwendet. Das hat sich ein bisschen auch entwickelt. Jeder Stamm hat sein Stammeswappen. Und mit diesem Stammeswappen war auch das Aushängeschild, hallo, hier wohnen wir. Und dann steht da noch bei dem Banner. Und jedes Mal, wenn dann dieses nach Süden hin, nach Osten hin, wird dieses Banner erwähnt, ein Feldzeichen, eine Standarte, ein Panier, wie es früher auch mal hieß. Und dieses Feldzeichen war für die Stammesgruppe dann nochmal ein extra Zeichen, was über die ganze Stammesgruppe stand. Die Stammesgruppe, die Juda angeführt hatte, hatte den Löwen. Die Stammesgruppe, die Ruben angeführt hat, hatte den Menschen. Die Stammesgruppe, die Ephraim angeführt hat, hatte den Stier. Und die Stammesgruppe, die von Dan angeführt wurde, hatte den Adler. Adler. Kommt euch das bekannt vor? Bitte was? Das sind Wappen aus dem Mittelalter geklaut, um es zu verdeutlichen. Das Wort Evangelien ist hier schon gefallen. Kommt es euch noch irgendwo bekannt hier vor? Offenbarung, wo war in der Offenbarung? Die vier Gestalten, die wo stehen? Um den Thron Gottes. Wir lesen im 4. Kapitel in der Offenbarung von vier Gestalten, die um den Thron Gottes herumstehen. Engelsgestalten, Engelswesen. Und das eine Wesen hat das Angesicht eines Löwen, das andere eines Menschen. Das dritte dann von einem Stier und das vierte von einem Adler. Uns kommt im Alten Testament auch schon mal vor. Bei Hesekiel 1, wo er die Herrlichkeit Gottes sieht, da sieht er Wesen und jedes dieser Wesen hat in eine Richtung ein Gesicht wie ein Löwe, ein Gesicht wie ein Mensch oder später wird es auch Engel genannt, beziehungsweise Engel genannt. Und und dann haben wir den Stier und den Adler. Und da wird es dezidiert die Herrlichkeit Gottes genannt. Und in der Offenbarung sehen wir, da ist eine Gestalt auf dem Thron, im Thronsaal Gottes. Wir sehen nicht, wir können nie keine, Johannes konnte keine Feinheiten erkennen, konnte sehen, da ist eine Gestalt in Licht, Schönheit und Herrlichkeit und um ihn herum diese vier Wesen. Und was sich als erstes so ein bisschen spooky anhört, ja, und was auch beim Hesekiel sich so ein bisschen spooky anhört, so, warum das jetzt? Und auf einmal finden wir es nach talmudischer Erzählung, es steht nicht in der Bibel, ja. In der Bibel wird uns nur berichtet, dass sie einen Heerbanner hatten und in den talmudischen Erzählungen, einem Talmud steht, dass diese Wappen verwendet worden sind. Was soll das? Wir haben im Alten Testament vier Ämter, die von Gott geschenkt worden sind. Das ist einmal der König, der Hirte des Volkes, der es anführt. Dann haben wir den Priester, genau, der eben der Mittler ist zwischen Gott und dem Volk, dass das die Anliegen Gottes dem Volk gibt und die Anliegen des Volkes zu Gott bringt. Dann haben wir den Propheten. Ja? Da, wo König und Priester versagen, treten die Propheten auf und sagen, Volk kommt zurück unter Gottes Willen, auf Gottes Weg, beziehungsweise da, wo sie so betrübt sind, wie in der babylonischen Gefangenschaft, dann denken, es ist alles aus, macht den Mut. Gott hat euch nicht vergessen, er hat noch einen Weg für euch. Und dann gibt es noch das Amt des Weisen. Und Weisheit bedeutet? Was bedeutet Weisheit? Recht, hat auch mit Rechtsprechung zu tun, ja? Weisheit an sich ist... Hat auch was mit Erkenntnis zu tun?
Klugheit, Unterscheidungsgabe.
Oder? Überblick, Klugheit, Unterscheidungsgabe, das kommt alles mit hinein. Gott kennen, Gottesfurcht ist Beginn der Weisheit, aus den Sprüchen. Angewandtes Wissen. All das, was ich an Erkenntnis habe, von Überblick habe, von Wissen habe, von Recht und Unrecht, und wenn ich das anwende, das ist Weisheit. Das Richtige richtig tun. Das ist Weisheit. Und das gab die Weisen im Volk immer wieder, die auch gefragt worden sind. Und wohl dem, der einen weisen Richter hatte, Salomo, der so weise war, ja, der auch seine Gerichtsurteile gesprochen hat. Und das waren die vier Ämter. Und diese vier Ämter sind dem Volk geschenkt worden, damit das Volk auf dem Weg ist. Und wozu sollte das Volk in der Welt sein? Gott verherrlichen, Licht sein in der Welt, Abglanz der Herrlichkeit Gottes. Und dafür waren vier Ämter gedacht, die das unterstützen sollten und durch die das geschehen sollte. Und das war einmal das Königsamt. Und welche Symbolfigur ist zum König passend? Der Löwe. Dann passiert es durch den Priester. Welche Symbolfigur ist für den Priester? Der Stier. Warum der Stier? Das Opfer, genau. Stier war das größtmögliche Opfertier, was man bringen konnte, und die Priester hatten die Opfer zu bringen. Es ist auch das Diensttier gewesen in Israel. Ja. Die Stiere, die gezogen haben, auch der Dienst am Volk. Dann das Amt des Propheten. Welches Tier passt zu dem Propheten? Der Adler. Und der Weise, Mensch sein mit Gott. Erst Gott den Menschen, macht den Menschen zu Menschen. Und der Mensch kennt die Geheimnisse Gottes. Gott offenbart sich dem Menschen und damit auch das Richtige richtig zu tun. Die Weisheit Gottes, die sich durch den Menschen in diese Welt hinein offenbaren möchte. Und so sind diese Dinge, so wie wir es in der Offenbarung sehen, diese vier Gestalten, die an dem Thronpfosten der Herrlichkeit Gottes stehen und die Herrlichkeit Gottes in die Welt bringen sollen, wählt Gott sich sein Volk, um seine Herrlichkeit in diese Welt zu bringen, durch die Ordnung, die er gibt und mit den Ämtern, die er gibt. Gottes Herrlichkeit durch die Macht des Königs, durch die Weisheit der Weisen, durch das Opfer und die Seelsorge des Priesters und durch das prophetische Wort bringt es wieder. So soll Gottes Herrlichkeit in die Welt kommen. Das ist der Weg Gottes, der das gewählt hat, wo er sich den Weg gewählt hat. So möchte ich mich in dieser Welt verherrlichen, möchte mich dieser Welt zeigen, durch die Macht eines guten Königs, durch die weisen Worte eines Menschen, der mit mir unterwegs ist, eines Priesters, der sein Amt versteht und für das Volk eintritt in Seelsorge, eben auch mit dem Opfer, und durch das zurückrufende Wort des Propheten, der von oben drauf schaut und sagt, liebe Leute, kommt zurück unter Gott auf seinen Weg. Die Herrlichkeit Gottes, die durch sein Volk in die Welt kommen soll. Gottes gute Idee für sein Volk. Und das ist das, was wir heute in unserer Gemeinde auch noch wiederfinden. Diese Absicht, die Gott durch sein Volk möchte. Was war Jesus? Alles. War er König? Woher wissen wir das? Sogar von der Herkunft her König. Ja? Wurde dann eben aber auch als der Sohn Gottes, des König über allem. Ja? Dann wird er auch uns als Hohepriester im Neuen Testament vorgestellt. Er ist derjenige, der die Welt mit dem Wort zurück auf Gottes Weg ruft. Und natürlich diese Weisheit mit dieser ausgesprochenen Gottesfurcht und Gotteswissen, die er gehabt hat, wie macht man die Dinge richtig, die er auch seinen Jüngern gelehrt hat. Gut. Und wir? Wir sind Königskinder? Könige und Priester, das steht auch in der Offenbarung. Wir sind zu Königen und Priestern gemacht worden. Wie sieht es mit Propheten aus? Wieso weniger? Ist es nicht deine Aufgabe, der Welt zu sagen, komm zurück unter Gott, komm zurück auf seinen Weg? Wir haben als Christen, jeder von uns, der entschieden ist, hat auch das Amt des Propheten von Christus mitbekommen. Dass manche Personen eine besondere Gabe haben, das ist wieder was anderes. Aber jeder Christ ist auch in das Amt des Propheten mit hineingenommen worden. Und mit dem Weisen?
Es wäre gut, wenn man das richtig jetzt richtig
macht. Auch, genau. Weil, schon auf die Sprüche zurückgreifend, die Weisheit beginnt mit der Gottesfurcht. Und jeder, der Gott ernst genommen hat, der ist eben auch sein Kind geworden. Und damit haben wir das Potenzial, weise in dieser Welt zu sein. Es liegt noch in unserer Entscheidung, ob wir das auch tatsächlich nutzen. Aber wir sind mit hineingenommen worden. Und so sind es auch vier Ämter, die wir als Christen bekommen haben, die wir als Jesusjünger bekommen haben, als Nachfolger von Christus bekommen haben, um in dieser Welt die Herrlichkeit Gottes darzustellen. Wir als das Volk des neuen Bundes in dieser Welt, um die Herrlichkeit Gottes in die Welt zu bringen, dadurch, dass du in Gottes Verantwortung deine Macht ausübst dass du in Gottes Verantwortung die Weisheit praktizierst und lebst, dass du in Gottes Verantwortung deinen priesterlichen Dienst in Seelsorge und Dienst an der Gemeinde, am Volk und an denen, die zu dir kommen, auch wenn sie noch nicht zum Volk gehören, dabei bist, und dieses prophetische Wort, dieses Wort Gottes, was wir haben aus der Schrift, Menschen hineinzurufen in den Gehorsam Gottes, zu Gott, in den Bund hineinzurufen, einzuladen und zu sagen, komm, geh doch bitte mit auf dieses geniale Ziel hin, was wir in Zukunft haben. Gottes Herrlichkeit durch dich und mich, durch uns gemeinsam in diese Welt hinein. Das, was dort angefangen hat, eigentlich hat es schon früher angefangen. Eigentlich hat es im Paradies schon angefangen. Wie es hier nochmal neu ordnet, damit diese Herrlichkeit in die Welt kommen kann, da hat Gott nicht nachgelassen. Das ist Teil seines Planes bis zu uns heute hierhin. Was wir auch sehen, ist eine gewisse konzentrische Kreise. In der Mitte ist das Allerheiligste mit der Bundeslade, wo die Wolkensäule und die Feuersäule drüber steht. Ja, darum ist das Heiligtum und darum ist der Vorhof. Wir sehen, dass in das Allerheiligste nur der Hohepriester einmal rein darf im Jahr. In das Heiligtum dürfen die Priester rein. Dann, wer soll sich drum kümmern? Kehat, die Kehatiter, das sind die Mitbrüder von Aaron, die sollen sich um das Innerste, um das Allerheiligste kümmern, dass es getragen wird. Und die anderen Leviten sollen sich um das Drumherum kümmern. Das haben wir dann nachher Zuordnung des Dienstes. Auch die Leviten bekommen den Dienst zugeordnet. Sie haben nicht nur eine Lager- und Reiseordnung, sondern sogar noch eine Dienstordnung, die Leviten, lesen wir dann. Und wir sehen, dass die sich ums kümmern und kein anderer soll sich dorthin nähern, damit sie eben nicht umkommen. Die anderen. Ja. Gott schenkt in verschiedenen Abstufungen Möglichkeit, sich zu nähern. Ja. Erlaubnis, sich zu nähern. Dann sehen wir die Anführer der Heerscharen, die nochmal herausgerufen sind, Juda, Ruben, Ephraim und Dan. Wir sehen, dass wieder solche Kreise ergibt, wo Menschen sich auf gewisse Art und Weise nähern dürfen oder auch Aufgaben bekommen. Und das Äußerste ist dann die Abgrenzung zu den Völkern. Und wenn wir jetzt als Nachfolger Christi berufen sind, Priester zu sein, was dürfen wir? Wir dürfen in das Heiligtum vor. Und wir dürfen auch bis ins Allerheiligste. Warum dürfen wir als Priester, und wir sind keine Hohepriester, ins Allerheiligste? Weil der Vorhang zerrissen ist. Bei Matthäus sehen wir das nach dem Tod von Christus. Und weil Christus, der Hohepriester, in uns lebt, wirkt und anwesend ist. Deswegen ist es unser Vorrecht, dass wir als Priester und Priesterin ins Allerheiligste auch gehen dürfen. Das, was im Alten Testament noch sehr bildhaft dargestellt war, wir nähern uns Gott, manche haben mehr Verantwortung, manche weniger Verantwortung. Im Neuen Testament wird es dann alles unter Priester zusammengefasst, die Nachfolger Christi, mit denselben Vorrechten, mit denselben Ordnungen, mit denselben Verantwortungen, mit denselben Herausforderungen. Alles, was jetzt um den Dienst sich dreht. Ja? Das ist für uns jetzt anders. Wir haben das Vorrecht, direkt darauf zugehen zu dürfen. Soweit? Das dritte Kapitel, da geht es um Aaron und da wird dann Monika noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Die Dienstordnung hatte ich schon erwähnt. Alles andere überlasse ich ihr dann. Eben auch bei dem Aufbruch des Lagers sehen wir dann, dass es ein Dienstalter gibt von 30 Jahren für die Leviten. Das ist Kapitel 4, Vers 3. vom 30. Jahr an darüber bis ins 50. Jahr alle, die zum Dienst kommen, dass sie die Arbeit tun an der Stiftshütte. Warum 30 bis 50? Weil Gott es so gesagt hat, ist keine schlechte Antwort. Das ist eine ganz jüdische Antwort und die ist gar nicht mal so schlecht. Es gibt Dinge, die sind einfach so, weil Gott es gesagt hat. Aber 30 bis 50 hatte noch ein bisschen Hintergrund.
Recht viel, da ist 50 sind sie nicht geworden.
Naja, Mose ist 120 geworden, also ist schon ein bisschen was über 50. Zur Zeit Jesu hatten wir tatsächlich ein ungefähres Lebenserwartungsalter von 45 Jahren, das stimmt schon, aber zu der Zeit war es noch ein bisschen anders. Und wer noch? Mose war 80 war, als er angefangen hat. Also 30, der Josef, als er vor dem Pharao stand, zum Großen, wie sie ernannt worden ist, war 30. David, als er zum König gewählt worden ist, nicht gewählt worden ist, Blödsinn, als er dann tatsächlich König geworden ist, war 30. Und Jesus, als er angefangen hat, seinen Dienst zu beginnen, war auch 30. 30 bedeutet auch im Normalfall für einen Juden, er ist mit dem Gröbsten von den Kids durch. Wird zu Hause in der Familie nicht mehr so gebraucht, hat sich aber auch schon als nicht mehr ganz so sehr gebracht. Und hat sich aber auch schon bewährt im Leben und in der Erziehung. Hat sich bewährt in dem, dass er Mitglied in diesem Volk ist. Und gerade bei diesem Dienst, bei der Stiftshütte, auf der Reise, wir sehen nachher nochmal ein anderes Dienstalter von 25, aber hier geht es um den Reisedienst, ja? Mit 30 nochmal in dieser Bewährung und dann auch dieses Tragen. Und genau, das ist das andere, dass gesagt wird, hey, von 30 bis 50, wenn du 20 Jahre dich gut einbringst, dann ist das genug und mit 50 darfst du dann gerne nochmal mithelfen, aber bist nicht mehr verpflichtet, es zu tun. Diese Sache mit dem, man muss nicht mehr, man darf abgeben. Und das ist eine ganz neue Lehrerfahrung in einem Menschenleben, gerade wenn man Mann ist. Fritz, ich bin 47. Ja, you know, ich muss damit leben lernen, dass andere Dinge übernehmen. Und es ist gut, wenn man es bis zu diesem Zeitpunkt gelernt hat, nicht an den Dingen festzuhalten, sondern abzugeben. Loszulassen. Auch was man 20 Jahre durchaus selbst gut mitgeprägt hat oder länger, dass man es aus der Hand gibt und weiterlässt und es auch den Jüngeren überlässt. Und die können das tatsächlich auch. Und gar nicht mal so schlecht.
Aber wir haben jetzt Zeit bis 65.
Bevor du dann in Pension gehst und dann nur noch das tun darfst oder brauchst, was dir wirklich gefällt. Und das war das, was... Ja. Aber auch bei Gott in diesem Dienst, in dieser Dienstordnung wird gesagt, du musst nicht rackern bis zum Umfallen. Wisst ihr was? Ihr seid keine Sklaven mehr. Ihr müsst nicht mehr Dienst tun, ihr müsst nicht mehr schaffen bis zum Umfallen, sondern ihr habt einen gewissen Lebensabschnitt, in dem ihr es tut. Nachher dürft ihr gerne helfen, aber seid nicht mehr verpflichtet dazu. Ja? Diese Dienstentpflichtung, die dort gegeben ist. Tja, und in manchen Firmen und in manchen Gemeinden, ja, Rufzeichen. das ist wieder was anderes, dass wir auf eine Zeit zusteuern, in denen unsere Jungsenioren, 80 plus, nein, in denen wir wahrscheinlich wirklich ein bisschen mehr Gedanken uns machen müssen, wie können wir die Senioren einbauen, weil diejenigen, die im Geschäftsleben stehen, so gefordert sind, dass sie oft gar keine Kraft und Zeit mehr haben, sich in die Gemeinde zu investieren. Dass dann nochmal etwas anderes gefordert ist, von uns mal umzudenken, dass wir auf diejenigen zurückgreifen, die noch rüstig sind und dann Dinge tragen dürfen. Da hat die Zeit sich etwas geändert.
Über das männliche Alter gesprochen.
Ja.
Was ist denn mit den Frauen? Wie viele Jahre dürfen die denn sein?
Die dürfen Küche, Kinder. Nein, ich meine, das ist jetzt eine Sache, das ist jetzt eine kurze Sache noch dazu. Die fünf Bücher Mose, die sind vor über 3.500 Jahren geschrieben worden in einer orientalischen Kultur. Und Gott spricht so, dass er verstanden wird. Ja? Das bedeutet, er hat damals in einer Sprache gesprochen, die verstanden worden ist zur Zeit Mose. Denn Gott möchte verstanden werden, deswegen spricht er verständlich in die Zeiten hinein, in die er hineinspricht. Das bedeutet natürlich, Kultur und Sprache hängen ganz eng miteinander zusammen. Und deswegen ist auf diesem Kulturhintergrund, der damals herrschte, die Sprache verwendet worden. Und damals war es so, dass die Frau als Besitz des Vaters galt und dann in Besitz des Ehemanns übergegangen ist. Das bedeutet, sie war nicht rechtlos, ist auch nicht einfach nur verachtet worden oder als Haussklavin gehalten worden. Das steht gar nicht dahinter, aber das waren die Rechtsgegenstände der damaligen Zeit. Dass eine Frau dem Vater, also ein Mädchen gehört dem Vater, bis sie heiratet und dann wird sie dem Mann übergeben. Mit all den Verantwortlichkeiten auch des Mannes beziehungsweise des Vaters gehen dann an den Mann über. Und da gab es gewisse Rechte, da gab es auch gewisse Zusicherungen. Und ein Mann hatte sich um seine Frau zu sorgen, aber die Frau tritt in der Öffentlichkeit nicht so auf. Und das hier ist tatsächlich alles an Männer an sich gerichtet. Deswegen auch die ganz männliche Art und Weise zu reden im Alten Testament. Es gibt genug die Ruth, wenn ihr euch daran erinnert, oder die Jael und all die spannenden Frauen, auch die dann mal mit dem Flock, dem Heerführer mal den Kopf einschlagen und sowas. Ja. Ja, Richter. Also, ja, Deborah war eine Sache und dann die andere, die den feindlichen Heerführer da überwältigt hat, eine andere Sache. Frauen können auch tatkräftig zulangen. Es wird auch im Alten Testament davon berichtet. Aber grundsätzlich ist der Mann einfach, wo das alltägliche Leben nach Recht und Ordnung, auch nach geistlicher Ordnung sich drum sortiert. Ja? Aber da steckt keine Verachtung drin, sondern einfach nur, das war damals so. Und das ist jetzt bei uns heute so. Wir nähern uns einem Text, der 3.500 Jahre alt ist, in eine andere Kultur hineingeschrieben worden ist. Und wenn ihr bei vielen Sachen nur Bahnhof versteht, macht nichts. Ist mir auch so gegangen. Und man muss sich ein bisschen hineindenken, man muss ein bisschen hineinarbeiten und dann entfaltet sich das auf einmal und man entdeckt, wow, ja, ist jetzt meine Aufgabe, das ein bisschen zu übersetzen in unsere heutige Sprache und Zeit. Nur bei manchen Dingen bleibt einfach die Antwort offen. Schön, wenn man das entdecken darf und auch bejahen darf.